Labor für Entrepreneurship zu Gast Professor Sven Ripsas. Das ist so ungefähr gut 10 Jahre her, da Sie in Babson waren, was in USA ein damals schon sehr bekanntes College für Entrepreneurship war. Und da haben Sie eine Idee mitgebracht, die es in den USA schon gibt, nämlich Businessplan-Wettbewerbe. Und dann haben wir sowas gemacht. Er hat das organisiert. Und ja, das klappte auch aus dem Stand. Und dann hat sich's aber ein bisschen verändert. Vielleicht steigen wir so ein, diese Businesspläne, was sind sie wert und was sind sie nicht wert?
Also sie haben eine ganz wichtige Funktion, für allen Dingen für die, die das erste Mal gründen, sich sozusagen vorzubereiten, an alles zu denken. Und das war ja auch unsere Idee, Businessplan-Wettbewerb, vor 10 Jahren, glaube ich, mittlerweile sogar schon 12 oder 13 Jahre her. In der Idee, wir wollen eine Kultur nach Deutschland der Gründungsplanung bringen, die es so bisher noch nicht gab. Nämlich eine strukturierte Planung, die auch ein bisschen versucht, Chancen zu erschließen, an die man am Anfang nicht gedacht hat, Fehler zu vermeiden. Und was wir denn so festgestellt haben, wir haben das denn nach 10 Jahren evaluiert, das ist mittlerweile auch schon 2 Jahre her, also insofern ist es wirklich schon einige Erfahrung. Wir haben rausgekriegt, dass selbst die Gewinner der Businessplan-Wettbewerb, jedenfalls hier in Berlin und auch in Köln, Bonn, Aachen gibt es so einen ähnlichen Wettbewerb, selbst die Gewinner dieser Businessplan-Wettbewerbe haben im Durchschnitt die Performance eines durchschnittlichen Gründers. Und da haben wir uns gefragt, was passiert denn da? Wie kommt das denn, dass die nur durchschnittlich erfolgreich sind? Es gibt ein paar Gründe, die sagen, okay, das erklärt es. Sehr hochtechnologieorientierte Gründer werden da meistens ausgezeichnet beim Businessplan-Wettbewerb. Und die sind sehr risikoreich. Wenn da eine Komponente nicht stimmt, dann wird da gar nichts gegründet. Aber wir haben auch festgestellt, dass die Gründer selbst Businesspläne schreiben, ohne richtig konsistente Geschäftsmodelle zu entwickeln, weil sie nämlich die Vorgaben, diese Templates, die man bei Businessplan-Wettbewerben mittlerweile überall bekommt, einfach ausfüllen. Dann gibt es ein Kapitel, Ihre Marketingmaßnahmen. Da wird eingeschrieben, was man so macht. Oder Ihre Finanzierung. Wird da reingeschrieben, was man macht, ohne dass es ein in sich geschlossenes, wirklich innovatives Geschäftsmodell gibt. Und ich kann trotzdem einen tollen Businessplan in der Hand halten. Und das hat uns so vor 2, 3 Jahren angefangen, haben den Fokus doch deutlich woanders zu setzen. Man braucht einen Geschäftsplan, Businessplan. Das ist in vielen Fällen, glaube ich, unstrittig, aber er ist in keinster Weise eine Voraussetzung für Erfolg. Also der ist meistens ein Erfolg, den braucht man, wenn man Kapital möchte.
Kann man sagen, man braucht ein Geschäftsmodell, das muss gut durchdacht sein. Ob man es im Kopf hat oder ob man es aufschreibt, ist eigentlich egal. Es kann hilfreich sein, es aufzuschreiben. Manche Menschen lernen beim Aufschreiben, manchen tut es besser, wenn sie das im Kopf so lange hin und her drehen, bis es passt.
Im Grunde genommen ja, das kann man eigentlich sagen. Also zum Beispiel, wenn man auch kein Geld von anderen braucht, keine Bank braucht, wenn man das so konzipiert, dass die Gründung mit Eigenmitteln darstellbar ist, dann braucht man eigentlich auch keinen 25-seitigen Businessplan.
Im Grunde genommen entzündet sich durch die Kritik doch vor allem an diesen 3-Jahres-Projektionen. Kann man sagen, die könnte man eigentlich weglassen?
Naja, die kann man weglassen, wenn man von anderen kein Geld braucht. Also wie gesagt, der Businessplan selbst hat eine ganz elementare Funktion, wenn man Geld von anderen Menschen braucht, weil die wollen wissen, was man mit dem Geld vorhat. Also wenn ich sage, ich brauche 25.000 Euro oder 50.000 Euro von der Bank, dann wollen die wissen, was ich damit mache, und das demonstriere ich mit diesem Businessplan. Oder größere Summen, wenn es um Eigenkapitalfinanzierung von Venture Capital geht. Wenn ich das aber nicht brauche, wenn ich wirklich im Kopf mir durchdenke, wie mein Geschäftsmodell ist, dann ist es eigentlich diese 3-Jahres-Planung nicht notwendig. Ganz im Gegenteil, was ich versuche auch in der Gründerausbildung, so wie wir sie auch machen bei uns an der HWR, wir wollen so einfache kaufmännische Tugenden, also dieses ganz einfache, früher gab es immer so der Hamburger Kaufmann, stelle ich mir immer vor, und manche meiner Studenten sagen dann auch mal, sie kennen noch die Menschen, die dann so ein kleines Buch haben. Da steht dann drin, was sie ausgeben, was sie einnehmen, und das reicht ihnen eigentlich. Und diese einfachen kaufmännischen Tugenden, Sparsamkeit, mehr ausgeben als einnehmen ist nicht, und immer sozusagen seine Zahlen zu kennen, das will ich schulen. Und dann ist man eigentlich, das ist eigentlich schon ziemlich viel an Finanzplanung.
Sie haben ja BWL studiert und sind an einer Fachhochschule, wo es auch um viel BWL geht. Lernt man im BWL-Studium die Tugend der Sparsamkeit?
Also wenn man nicht unsere Entrepreneurship-Kurse besucht, weiß ich es nicht. Bei uns, wir machen das.
Ne? Also in und dann Formeln und Kalkulationen. Ja, genau. Und genau. Aber lernt man die Krisen der Sparsamkeit?
Nein.
Ich habe auch meine Zweifel.
Ja, also ich kenne kein Finanzierungslehrbuch, wo das explizit drin vorkommt. Und ich mache das wahrscheinlich auch nur, weil ich erinnere mich an meine erste Vorlesung während des Aufenthalts in Babson, kam ein Harvard-Professor, der zu Entrepreneurial Finance sprach. Und jetzt dachte ich, jetzt wird es kompliziert. Und er redete anderthalb Stunden lang über Buy Low, Sell High and Keep Good Records. Dann dachte ich so nach einer Stunde, jetzt melde ich mich und sage, ich bin Doktorand aus Deutschland und hätte viele erwartet, Bücher gelesen und ich hätte in der Tat so mehr erwartet. Und er war sehr nett und hat das also nicht als überheblich genommen und hat mir in der Antwort sozusagen sehr klar gesagt, das ist es im Kern, worauf es ankommt. Buy low, sell high and keep good records. Und das Lustige, um die Geschichte zu Ende zu bringen, ist, ich war 10 Jahre später nochmal in Babson, er hat ungefähr die gleiche Vorlesung wieder gehalten, aber er hat das nochmal bekräftigt. Er hat gesagt, das ist es, worauf es ankommt, auf eine Sparsamkeit und dass man seine Zahlen im Kopf hat, dass man weiß, also das so viel zum Thema Finanzierung. Wir kommen wahrscheinlich noch zum Thema Geschäftsmodell, aber ich glaube, die Finanzierung liegt in erster Linie in Sparsamkeit und in dem Wissen, dass ich immer eine positive Marge habe in allem, was ich tue.
Bleiben wir mal einen Moment beim Businessplan und diesen 3-Jahres-Wettbewerben. Versetzen wir uns mal in die Situation des Bankers. Der soll Geld geben und der weiß, dass er hohe Risiken eingeht und er will natürlich nur dort Geld geben, wo auch die Wahrscheinlichkeit hoch ist, dass es zurückbezahlt wird. Und wir wissen ja, der hat eine hohe Scheiternsquote. Also das verstehe ich von dem Banker ganz gut, dass er das wissen will. Die Frage ist, wie bekommt er heraus, ob dieser Businessplan gut ist oder nicht? Und diese 3-Jahres-Projektion, da habe ich meine Zweifel. Ich habe mir das Beispiel, wenn wir sagen, wir versuchen bei einem nächsten Fußballspiel, einem Länderspiel, die 57. Minute vorauszusagen, was da passiert. Da würde man sagen, auf gut Deutsch, der spinnt. Mhm. Man kann nicht die 57. Minute voraussagen. Also wie soll man das? Kann alles Mögliche passieren. Ich behaupte, im Vergleich zu dem, wie sich ein Unternehmen in der Realität bewegt, ist es ein Kinderspiel, ist es geradezu einfach, also im Vergleich dazu, die 57. Minute vorher zu sagen. Warum? Bei einem Fußballspiel gibt es 2 Mannschaften und nicht mehr. In der Realität kommen ständig Mannschaften mit rein ins Spielfeld, die auch ein Produkt anbieten. Es gehen welche raus, manche spielen mit 11 Leuten, manche mit 2, manche mit 2000 Leuten. Noch komplizierter, es gibt nicht ein Spielfeld, sondern es gibt andere Spielfelder, die in einem unklaren Verhältnis mitspielen. Wenn ich Tee verkaufe, spielt auch der Markt für Kaffee irgendwo mit. Wenn Kaffee auf einmal ganz preiswert wird, tangiert mich das. Wenn die Fruchtsäfte auf einmal ganz preiswert werden, tangiert mich das. Also es gibt andere Spielfelder, auf denen ganz andere spielen, wo ich gar nicht dabei bin, die mein Spiel aber tangieren. Und so kann ich weitermachen. Es gibt auch keine festen Tore. Tore werden ständig verändert. Die Margen ändern sich, die Produkte ändern sich und so weiter. Ja. Also im Grunde genommen kann man sagen, wenn ich den Vergleich führe, und keiner wird sagen, ich traue mir zu, die 57. Minute vorher zu sagen, dass man das eigentlich in dem Businessplan nicht kann, dass die Banker eigentlich auch schlecht beraten sind, in ihrem ureigensten Interesse an diesen 3-Jahres-Projektionen zu klammern.
Also aus meinem Gespräch mit den Bankern weiß ich, dass die in so einer Ambivalenz sind. Sie brauchen natürlich auch für ihre Unterlagen und Rechtfertigung ihrer Kreditentscheidungen so eine Planungen, wissen aber auch, dass sie sehr flexibel reagieren müssen. Und da ist was im Wandel. Ich war vor 2 Monaten Tagung beim Bundeswirtschaftsministerium über die Gründerausbildung in Deutschland und habe dort mit einem Venture-Capital-Geber geredet und der hat was ganz Interessantes gesagt. Der hat nämlich gesagt, wir brauchen diese ganzen Businesspläne am Anfang überhaupt nicht mehr, sondern wir laden die Gründer ein und wir geben auch keine Vorgaben, wie die sich präsentieren. Also früher gab es immer so 10 Folien, 15 Minuten muss man sich präsentieren. Das haben wir alles abgeschafft, sondern wir laden die ein und unterhalten uns mit denen eine Stunde. Und so nach einer Stunde haben wir ungefähr verstanden, was die wollen, haben sie als Person kennengelernt und dann wissen wir, und da brauchen wir keinen Businessplan für und das ist schon gar nicht eine 3-Jahres-Planung.
Also wenn ich Banker wäre, dann würde ich sagen, ich versuche mal herauszubekommen, was können die Leute nicht, was machen die dann, wie laufen die 3 Jahre ab, sondern was können die. Im Fußball macht man ja auch nicht einen Plan, wie spielen wir die 57. Minute, sondern die üben Kopfball, die üben Körpertraining, die üben eine ganze Menge. Und das ist gut, sozusagen, also so bereitet man sich auf die 57. Minute vor, aber nicht mit einem Plan, was da passiert. Könnte man nicht sagen, Ich würde zum Beispiel, also wenn ich bin ja ab und zu Business Angel, ich gucke, sind die Leute sparsam? Haben sie ein wirklich überzeugendes Konzept? Stammt es von ihnen oder hat jemand Dritter mit auf Bezahlung dieses Konzept geschrieben? Wenn ich das rausfinde, schmeiße ich sofort weg und breche die Sitzung ab. Also das hier, das ist ja nicht so ganz selten, dass jemand
den Businessplan
sogar noch von einem anderen schreiben lassen. Es ist ein dürftiges Konzept und der Businessplan von dem am anderen geschrieben. Also das finde ich ist eine Zumutung. So, also könnte man nicht sowas trainieren, wie, so wie die Fußballer trainieren? Wie müsste man den Entrepreneur trainieren? Jetzt kommen wir ein bisschen in die Gründerausbildung, damit er diese 3 Jahre, und das sind ja die entscheidenden Jahre, die meisten gehen ja schon nach einem Jahr pleite, und wenn sie gefördert werden nach dem zweiten, nachdem das erste Jahr gefördert ist, also wie müsste ich eigentlich trainieren, dass diese Überlebensquote sehr viel höher wird?
Ja, wir versuchen bei uns so ein bisschen die Quadratur des Kreises, weil wir natürlich wissen, wie eng sozusagen der Hochschulrahmen ist. Wir haben eine MBA-Ausbildung, also eine Weiterbildung für diejenigen, die zum Beispiel als Physiker oder als Sozialwissenschaftler schon ein Studium abgeschlossen haben, die jetzt aber in der Verantwortung im kleinen Unternehmen sind oder halt auch eine Gründung planen. Und in diesem MBA Entrepreneurship, wie er heißt, versuchen wir wirklich auch die Philosophie. Also wir haben ein extra Kurse, wo es um die Philosophie des Entrepreneurship geht, wo wir genau das diskutieren. Und wir haben natürlich auch die Kurse, wo wir klassische Managementinstrumente aus dem Marketing und aus der Finanzierung her vorstellen. Aber das Essentielle, und das sagen wir immer in diesem Studiengang, ist, dass wir die Leute so auswählen, dass wir glauben, dass sie diese Sparsamkeit, dass sie diese Flexibilität, die ein Unternehmer braucht, als Persönlichkeit an den Tag legen. Weil das ist das Kriterium. Also es ist aber trotzdem schwierig, wobei die meisten diesen Weg als einen sehr, sehr spannenden empfinden und am Ende sagen, wow, so spannend kann das sein als Unternehmerin oder Unternehmer. Wir haben Journalisten, die sich entwickeln und jetzt eine ganz tolle Plattform aufgebaut haben, um ihre Beiträge sozusagen noch zusätzlich über Internet zu vermarkten. Genauso wie wir also Biotechnologieunternehmer haben. Also ein ganz breites Spektrum.
Ja. Wir sagen wir beide ja, der Kern ist ein gutes Geschäftsmodell.
Absolut.
Ein wirklich gutes, durchdachtes Konzept. Wie kommt man zu so einem Konzept?
Das gibt 2 Wege, glaube ich. Also der eine Weg ist, dass ich aus den Feldern, in denen ich arbeite, in denen ich meine Erfahrungen gesammelt habe, sehr aufmerksam gucke, was vielleicht nicht rund funktioniert und mal einen Schritt zurücktreten kann und sagen kann, wie kann man das eigentlich wirklich besser machen? Das ist für viele Gründer ein Ausgangspunkt zu sagen, ich mache was besser. Und die anderen blicken vielleicht ohne eigene Erfahrung in einer Industrie auf ein Feld rauf und sagen, Mensch, warum ist das denn so? Das geht doch eigentlich viel besser. Also beides sind Ausgangspunkte und wir machen in unseren Veranstaltungen einfach im Grunde genommen ein Brainstorming oder steht am Anfang immer ein Brainstorming, was gezielt Komponenten eines Geschäftsmodells herauskitzeln soll. Und da gibt es ja zum Beispiel, also hat es wirklich ein Alleinstellungsmerkmal? Kann man die Wertschöpfungskette so modifizieren, dass man Einsparungen vornehmen kann? Also ich zitiere ja auch immer aus den E-Büro-Gründer Holger Jonsson mit seiner 2,5-Regel. Ne? Ich muss sozusagen doppelt so gut und halb so teuer sein. Das muss zumindest die Zielkomponente sein. Und ich gucke mir an, gibt es innovative Ertragsmodelle? Also kann ich meinen Kunden zur Vorkasse animieren? Kann ich aus einem fixen Preis vielleicht einen viel niedrigeren Abo-Preis machen? Also da gibt es verschiedene Möglichkeiten. Also immer Alleinstellungsmerkmal, Wertschöpfungskette, Ertragsmodell. Das sind die Sachen, an denen wir immer arbeiten.
Ja. Meine Erfahrung ist, dass viele Leute kommen mit einer, was ich nenne, Anfangsidee. Das ist ein Einfall, ein besserer Einfall. Man verliebt sich schnell in den Einfall. Ich sage immer oberägyptisches Restaurant mit Pharao-Sesseln und ein bisschen Abendprogramm und vielleicht die Bedienung in so Kleidung von minus 3000 Jahre. Das hört sich originell an und dann geht's los und da heißt es ja die Ausstattung, 100.000 Euro, Gewerbemietvertrag, gutes Personal, Schulen und so weiter. Und schon schwupps ist man weg vom Konzept. Hin in der BWL und dann geht es darum, zu den Banken zu laufen und da Geld einzuwerben. Und das Konzept ist relativ dünn. Das ist so ein Einfall, wie man ihn vielleicht 50 Mal in der Stunde produzieren kann, so oberägyptisches Restaurant. Wie gehen Sie damit um?
Was wir versuchen, ist den Menschen einfach klarzumachen, dass dieser Einfall basiert auf einer Reihe von Annahmen. Und mit diesen Annahmen kann ich eigentlich nicht losrennen und gründen, weil wir wissen, aus der strategischen Managementlehre kommt dieses Konzept, heißt Discovery-Driven Planning. Das kann man aber auch aus vielen Gründergeschichten wissen, dass die meisten Annahmen, die wir am Anfang haben, zum oberägyptischen Restaurant falsch sind. Das ist auch nicht schlimm, aber das ist so. Wenn jemand einen Businessplan zu schnell runterschreibt, dann sind die meisten Annahmen, die da drin stecken, falsch.
70%
stand ja, so. Genau, habe ich auch in Erinnerung. Also, diese Annahmen sind falsch. Und ich muss sozusagen rauskriegen, bevor ich mich jetzt mit meinem oberägyptischen Restaurant selbstständig mache, dass ich gucke, dass ich diese Annahmen, die da drin stecken, am Markt verifiziere. Dass ich einfach gucke, dass ich versuche, so lange nachzudenken, mit möglichen Kunden zu reden, mir auch meine Gedanken über Sparsamkeit zu machen, bis ich einen Weg finde, das Angebot so überzeugend zu machen, dass ich mir denke, jetzt ist es reif. Und das ist ein Prozess, von dem wissen wir, der es ja relativ lange dauern kann, der aber auch, wenn es irgendwie in einer, ich sag mal, Internetbranche sein kann, vielleicht auch manchmal unter Zeitdruck steht. Da muss man immer abwägen.
Ich misstraue ja diesen Marktanalysen. Das ist so für die Marketingleute so überzeugend. Wenn ich das mit dem oberägyptischen Restaurant schön erkläre, bin ich sicher, dass alle sagen, oh, ist eine schöne Idee, würde ich hingehen. Und dann würden sie vielleicht einmal hingehen, zweimal hingehen und dann finden sie, das ist jetzt abgehakt. Da ist das oberägyptische Restaurant die ersten 4 Wochen poppevoll und dann ist es wie viele Restaurants in der Umgebung, die sich was scheinbar Originelles ausgedacht haben, von da ab ist es dann leer. Und er ereilt das Schicksal aller dieser Restaurants, die ja eher so eine Umschlagquote von bis zu 90% haben. Ein paar laufen auf Dauer und der Rest fängt an und hört auch schnell wieder auf. Ja. Das kann es doch nicht sein.
Also Ted Turner hat ja auch immer gesagt, I don't believe in market studies. Also da sind sie in guter Gesellschaft von vielen, vielen Unternehmern. Ich glaube, das ist auch wirklich der zweite oder dritte Schritt zum Marketing oder Marktforschung, hilft mir vor allen Dingen, glaube ich, auch die Quantitäten später rauszukriegen. Aber ob die Idee gut ist, das kriege ich durch so eine Marktforschung nicht raus. Das wissen wir auch von einem Umweltverhalten. Also wenn ich gucke, wenn man die Menschen fragt, ob sie ein Umweltbewusstsein haben, dann ist das extrem hoch. Ja. Ist denn das Umweltverhalten bei unseren Kaufprozessen genauso hoch? Stellen wir fest, naja, deutlich anders. Und genauso ist es auch mit dem Wert, den ich als Gründer aus einer Marktforschung habe, dass die alle sagen, sie kaufen meine nun dreieckigen Taschen, wo doch alle bisher immer rechteckige hatten, weil das was Neues ist. Könnte sein, dass da viele sagen, prima, dreieckige Taschen finde ich total klasse. Aber das ist nicht verlässlich, dass die Kunden später auch meine dreieckigen Taschen kaufen. Deswegen, also für mich ist eine Marktforschung als Gründer nur dann relevant, wenn ich direkt sozusagen vielleicht so eine Art Testmarkt mache, wo die Leute wirklich kaufen, wo ich diese...
Mit ihrem eigenen Geld sagen, hier lege ich das hin und so. Und ich, es gibt dieses berühmte Experiment, was so Standard in der empirischen Sozialforschung ist, für alle, die es nicht kennen, Apartheid. Also damals, als das noch in Südafrika war, ein Befragungsdesign, das hieß, sind Sie für oder gegen Apartheid? Natürlich, über 90% sind gegen Apartheid und dann kommen Sie raus aus der Befragung und jetzt passiert etwas, das gehört noch zum Test, das weiß aber derjenige nicht. Und draußen steht ein Fotograf mit einem Afrikaner und sagt, ach, wir würden gerne Sie aufnehmen mit dem Afrikaner für die Lokalzeitung. Also jetzt der Härtetest, und da sagen dann doch die meisten, oh, ich habe keine Zeit, du bist mir unangenehm oder sonst wie, und verschwinden. Also sozusagen die Aussage ist gegen Apartheid, genau. Aber wenn es dann zum Proof of Concept kommt, dann ist plötzlich die Zahl schon mal eine ganz andere. Insofern müsste man sagen, nicht solche Befragungen, nee. Nicht teure Marktforschung, dieses GfK, das ist ja teuer, wenn man sowas in Auftrag gibt, 50.000 Euro aufwärts, bin ich viel Geld los. Und eigentlich kann man sich selber überlegen.
Testmarkt, selbst versuchen.
Und ich sage immer mit den eigenen Bekannten und Freunden, wenn die das nicht kaufen, ja welcher Idiot soll es denn dann kaufen? Ich meine, die kennt man, die haben Vertrauen zu einem, da hat man die Möglichkeit, sie zu überzeugen. Wenn die das nicht kaufen, ist irgendetwas falsch. Also ich muss schon im eigenen Bekanntenkreis anfangen als Testmarkt.
Und das ist heutzutage ja mittlerweile so, dass auch die, wenn ich dann wirklich noch von jemand anders Geld möchte, der Begriff ist schon gefallen, Proof of Concept, ich muss sozusagen schon Nutzer auf meiner Internetseite oder Käufer haben, die sagen, ich bin an diesem Produkt interessiert. Und dann fällt mir vieles leichter. Es ist auch einfach der sparsamere Weg der Marktforschung, denn ich kriege ein unmittelbares und verlässliches Feedback in Form eines Kaufes. Ganz im Gegenteil, das wird sogar noch finanziert, diese Form der Marktforschung, weil der Kunde bezahlt. Also das ist der Weg, wie man sozusagen ein Geschäftsmodell entwickelt. Das geht allerdings nicht bei jedem Geschäftsmodell. Also es gibt ja durchaus, mein Lieblingsbeispiel in dem Bereich ist, wenn ich ein Fitnessstudio mache, dann habe ich erstmal Kosten. Also so ein Fitnessstudio so ganz Low-Cost zu entwickeln, ist gar nicht so einfach, obwohl andererseits die Deutschlands erfolgreichste Kette ist genauso entwickelt worden. Wenn ich mir McFit angucke, das ist genauso entwickelt worden. Absolut Low-Cost mit 3 Hanteln im Keller angefangen und dann wurden es 5 und dann wurden es 10 und dann wurde eine kleine Dose aufgestellt, dass die, die dann dort trainieren, vielleicht mal 5 Euro reinwerfen. Also ist auch, man kann auch ein Fitnessstudio genauso starten, wie wir es gerade besprochen haben. Ja, normalerweise denkt man, okay, so ein Fitnessstudio hat erstmal 120.000, 150.000 Euro an Geräten, die ich kaufen muss. Aber McFit ist anders gestartet und ist super erfolgreich.
Jetzt haben wir was gesagt über die Anfangsidee. Wir haben gesagt, was über Marktforschung, wie man das machen kann. Aber zwischen der Anfangsidee und dem ausgereiften Konzept ist ja ein langer Weg, wie wir wissen. Und es gibt einen Forscher in den USA, es wird über alles geforscht, darüber auch. Wie lange braucht man? Was ist der Aufwand, um ein gutes Konzept zu erarbeiten? Und ich glaube, Carnegie Mellon sagt bis zu 10 Jahre, bis zu 50.000 Chunks of Information. Das klingt ja erstmal sehr abschreckend. Das heißt, es ist doch ein weiter Weg von so einer Anfangsidee bis zu einem ausgereiften Konzept.
Nein, wir sind durch die Internetgründungen, die innerhalb von wenigen Monaten erfolgreich werden können, also ein bisschen von diesen langfristigen Sachen abgelenkt worden. Aber trotzdem gucken wir uns an, wie lange hat IKEA gebraucht, bis es aus Schweden rauskam. Es gibt so viele Geschichten, dass es wirklich lange dauert, bis ein Konzept sich durchgesetzt hat, bis es wirklich fertig ist. Und wir denken jetzt heutzutage immer, zwischen Gründung und Börsengang vergehen 12 Monate.
Also wir hatten ja Lars Hinrichs hier und ich fand das sehr interessant, gesehen, dass er lange bevor er losgelegt hat, eigentlich das war fast so, wenn ich es richtig verstanden habe, so sein Lebensthema, Kontakt. Was muss ich machen, um Menschen zu helfen, dass sie Kontakt aufnehmen? Also da hat er sehr lange drüber nachgedacht und sehr viel ausprobiert und irgendwann hatte er das Gefühl, jetzt ist es soweit und dann hat er gegründet und dann ist es auch relativ schnell gegangen. Aber er war sozusagen ein Mastery-Konzept für Kontakt und ein soziales Netzwerk ist nicht nur die Software, die man reinstellt, sondern man muss sehr genau überlegen, was muss ich machen, damit Menschen in der Sache in Kontakt kommen, wo es ihnen wirklich weiterhilft?
Absolut. Also wir versuchen das zum Beispiel ja mit unseren Studenten auch, dass wir sagen, erstmal helfen die sich einander weiter. Wenn wir eine Gruppe haben von 20 Leuten, die in den nächsten anderthalb Jahren an ihren unternehmerischen Ideen arbeiten, dann helfen die auch einander weiter. Und insofern...
Wie machen die das? Das ist ja hier auch immer ein Thema. Wie helfen die sich gegenseitig?
Allein durch die Tatsache, dass wir eine sehr interdisziplinäre Gruppe haben. Da sitzt dann also die Fotografin neben dem Biotechnologen und einem Juristen. Und dadurch gelingt es, Sachen, die man ansonsten aufgrund von Betriebsblindheit immer gleich gesehen hat, mal aus einer ganz anderen Perspektive zu sehen. Man kommt auf völlig neue Lösungen. Und das sind die Sachen, die dann wirklich vielleicht eine Innovation beim Geschäftsmodell auch bedeuten können.
Also ganz unterschiedliche Leute zusammen.
Genau, ganz unterschiedliche.
Andere Punkte.
Doch Zeit zu geben. Also man kann wirklich eine Anfangsidee an einem Wochenende entwickeln. Da haben wir 1,5-2 Tage Zeit. Da entwickelt man eine Anfangsidee, aber mehr auch nicht. Und dann nicht zu glauben, jetzt müssen wir gründen, sondern dann einfach zu sagen, wir haben jetzt viel, viel Zeit, an der Idee weiterzuarbeiten. Und wenn man dann sagt, man hat ein halbes Jahr Zeit, bis man dann vielleicht ein Grobkonzept für ein erstes Geschäftsmodell entwickelt hat, was man dann vielleicht mit Testmärkten ausprobiert. Also es geht nicht so schnell. Also der Lars Hinrichs hat ja, wie gesagt, auch Jahre
lang. Hat lange drüber nachgedacht. Ja. Da gibt es so einen Satz, der heißt, die Schnellen fressen die Langsamen. Früher hieß es, die Großen fressen die Kleinen. Und heute heißt es, die Schnellen fressen die Langsamen. Ich sage immer, die Schnellen gehen auch schneller bankrott.
Klar. Also das ist so ein bisschen eine Ambivalenz wieder. Beim Internet ist das manchmal ja auch richtig, aber es ist in vielen Fällen auch falsch. Also ich vergleiche zum Beispiel viele Internetgründungen, die werden mit Venture Capital finanziert. Das ist wie so eine Rakete. Das heißt, ich habe ein Auto und ich kriege jetzt einen Raketenmotor da eingebaut. Und das funktioniert, solange die Annahme, wie auf den amerikanischen Salzseen heißt, es ist flach, gerade und es gibt keine Hindernisse auf der Straße. So, wenn diese Annahme stimmt, ist diese Rakete hervorragend, weil sie beschleunigt mich auf eine unendliche Geschwindigkeit. So, jetzt sind wir aber an einem Brandenburger Allee und starten da dort unser Auto mit dieser Rakete und landen relativ schnell am Baum. Und deswegen sind diese Schnellen nicht immer gut beraten. Also wenn ich sicher weiß, ich bin auf einem Salzsee und es gibt keine Hindernisse, dann bin ich erfolgreich. Aber das ist bei den meisten Gründern halt leider nicht so, diese sichere Erkenntnis.
Ja. Was wäre die Konsequenz daraus?
Die Konsequenz daraus ist sozusagen immer mir die nächsten Schritte für mein Wachstum überlegen. Was sind, welche Annahmen muss ich testen? Sukzessive, also schrittweise wachsen, und zwar möglichst mit dem Geld, was mir die Kunden vom Testmarkt zum ersten kleinen richtigen Verkauf. Und dann jeder Kunde ist eine unmittelbare Bestätigung meiner Annahmen. Und deswegen dieses schrittweise Testen meiner Annahmen, immer gucken, was ist mein nächster Schritt. Das, eigentlich ist die Welt relativ einfach. Das hat auch Michael Porter gesagt, secure your home base. Ja, also ich muss natürlich erstmal da sozusagen Fuß fassen, was mein Kernmarkt ist. Und das kann, also bevor ich die 20. oder 30. Auslandsniederlassung plane, wie das viele Internetgründer ja in den 90er Jahren gemacht hatten, bevor sozusagen der deutsche Markt klar war, waren schon die europäischen Tochtergesellschaften gegründet und auch gut eingerichtet. Aber secure your home base, fang erstmal da an zu arbeiten und auch erfolgreich zu sein, wo du zu Hause bist.
Das klingt ein bisschen mehr so nach dem Frosch-Modell statt Raketenantrieb. Also ich habe ein Hindernis, springe drüber und gucke und dann so allmählich kenne ich meine Revier.
Genau.
Und dann kann ich anfangen, Straßen zu bauen oder zu expandieren.
Genau.
Also das, Proof of Concept. Heißt genau. Also unbedingt Proof of Concept.
Proof of Concept.
Bevor man groß investiert.
Es gibt, wie gesagt, es gibt manche Geschäfte, man kann das nicht für alles jetzt generalisieren, es gibt manche Geschäfte, da muss ich springen. Ja, also ein Lieblingsbeispiel ist, Studenten unserer Hochschule haben ja gerade diese individualisierte Tageszeitung gegründet, die in der nächsten Woche hier in Berlin auch startet, New. Und mit denen haben wir lange darüber nachgedacht, wie man am Anfang den Kapitalbedarf reduzieren kann. Das ist aber so ein Konzept, was verdammt schwer ist, weil ich muss diese Software erstmal haben. Ich kann dieses Geschäftsmodell nicht verifizieren ohne diese Software, die in der Lage ist, individuelle Anforderungen für die Tageszeitung umzusetzen, die Druckmaschine zu steuern und morgens früh diese Zeitung auszuliefern. Die beiden sind nicht drumherum gekommen und haben aber den Sprung jetzt gewagt. Ich drücke Ihnen alle Daumen, weil es ein super Konzept ist. Also ich kann da morgens meine Zeitung kriegen, so wie ich sie will.
Und individualisiert.
Individualisiert. Ich kriege den Wirtschaftsteil aus der einen Zeitung, das Feuilleton aus der Süddeutschen. Ich habe Herald Tribune dabei. Ich habe also die unterschiedlichsten Zeitungen. Aber das geht ganz schwer nur als Grassroot. Mhm. Bei anderen, da würde ich wirklich sagen, verdammt, bevor ihr euch überlegt, 20.000 Euro in eure Idee, also ich nenne mal jetzt, es gibt Tanzsalons oder es gibt so Ideen, die kann ich Grassroot starten. Und in dem Moment, wo ich weiß, mein Konzept funktioniert, ein Lieferservice für irgendwas, dann kann ich auch ein bisschen mehr investieren. Und vielleicht brauche ich am Ende auch gar keine externen Investoren mehr. Dann würden die zwar gerne, aber ich bin dann sozusagen mithilfe meiner Kunden, mithilfe der Verkäufe gewachsen.
Ja, wir haben ja auch immer Annahmen, die heißen, man muss unbedingt wachsen und man muss das für privaten Nutzen machen. Es gibt ja auch Modelle, die sagen, mir macht Spaß, dass ich etwas mache, Social Entrepreneurship, Educational Entrepreneurship, wo es um was anderes geht. Und es gibt auch immer mehr Leute, merke ich, die sagen, man muss nicht unbedingt wachsen. Also Teekampagne, natürlich würden wir sofort den Umsatz vervielfachen, wenn wir auch andere Tees anbieten würden. Aber ich finde es angenehm, sich auf was zu beschränken. Also groß werden und dabei klein bleiben, nenne ich das. Groß werden, ohne dass man so kompliziert wird, 1000 Sachen macht, dann eine Sache wirklich gut macht, ist auch krisenfrei. Die Kampagne war nie in der finanziellen Krise, nie irgendwie. Die Tats und alles andere ging immer so achterbahnhaft. Man tut sich auch leichter. Man hat seltener einen Herzinfarkt oder irgendetwas. Wenn man diese Strategie macht, lieber an einer Stelle in die Tiefe gehen, möglicherweise sogar ein Global Player werden, aber in einer Sache, statt immer zu sagen, wie kann ich Umsatz wachsen.
Aber es ist ja auch so, secure your home base, das ist ja schwer genug. Also sozusagen die Teekampagne erfolgreich sozusagen immer wieder weiterzuentwickeln, weil Geschäftsmodellentwicklung, so als unser Thema, ist ja nicht abgeschlossen gewesen, als die Teekampagne gegründet worden ist, sondern ist ja ein Prozess, der permanent wahrscheinlich läuft. Wie kann ich durch Hilfe von durch Logistikmaßnahmen die Teekampagne besser machen, kundenfreundlicher
Bio-Tee,
auch das Thema der Verfolgbarkeit, sind ja alles Innovationen, die immer wieder stattfinden. Die sind nicht mehr so grundlegend wie am Anfang. Aber Geschäftsmodellentwicklung ist ja die Aufgabe des Entrepreneurs permanent. Also insofern ist das ja schon Aufgabe genug. Und wenn man sagt, mit der Aufgabe und in der Größenordnung fühle ich mich wohl und da bleibe ich, dann ist das doch hervorragend.
Ja. Vielleicht zum Schluss noch so ein bisschen auf die institutionellen Punkte. An der FHW wird gerade eine MBA für Entrepreneurship aufgebaut. Genau. Wie kann man sich sowas vorstellen?
Den kann man sich so vorstellen, dass wir halt, wie gesagt, immer so um die 15 bis 20 Studierende haben, die für 2 Jahre aus kleinen mittelständischen Unternehmen, die sie selbst gegründet haben oder wo sie nah am Gründer dran sind, gemeinsam sich nicht nur in Teile der BWL einarbeiten, das gehört dazu, sondern auch in die Denkweise, und wir nennen das einfach Geschäftsmodellentwicklung, Business Development, dass sie sich in diese Denkweise einarbeiten. Mit verschiedenen Kursen arbeiten wir daran. Die Aufgabe des Unternehmers ist es, Geschäftsmodelle immer weiter zu entwickeln, um strategische Wettbewerbsvorteile zu generieren. Das ist es. Ich versuche besser zu sein als die anderen. In dem Buch Kapital steht drin, es muss ein klar erkennbarer Kundennutzen sein. Und diese Prozesse versuchen wir sozusagen zu erarbeiten. Und an dem Institute of Management, wo dieser MBA läuft, sind wir jetzt im 10. Jahr dabei. Und ab dem nächsten Jahr werden wir 3 Schwerpunkte haben. Der eine ist Creative Industry. Das sind so gerade die Gründer, über die wir jetzt hier heute auch viel geredet haben, die nicht Venture Capital relevant sind. Anderer Schwerpunkt ist Technological Entrepreneurship für die Venture Capital relevanten Biotech-Unternehmer hier in Berlin, Brandenburg, eigentlich in ganz Deutschland. Das ist ein Part-Time-Studiengang. Und wir haben einen ganz klassischen Mittelstandsteil, wo es um Familienunternehmen geht. Und das ist ja ein zunehmend spannender Punkt. Und ich glaube, der wird immer wichtiger werden, weil wir die, ich sag mal, möglichen Verfehlungen angestellter Manager ja immer wieder erleben. Und deswegen wird es, glaube ich, immer wieder, es wird immer spannender, die Eigentümerfunktion doch wieder mit dem Management zu kombinieren. Damit sind wir wieder beim Entrepreneur, der quasi sein Unternehmen weiterentwickelt und irgendwann nicht mehr täglich in dem Unternehmen arbeitet. Das ist ja auch eine Sache, die wir diskutieren. Nicht täglich, wenn ich eine Kneipe gründe, muss ich nicht am Tresen stehen, sondern ich muss
am Unternehmen arbeiten.
Genau. Aber seine ökonomische Zukunft ist eng verknüpft mit diesen Entscheidungen, die er trifft, wenn er am Unternehmen arbeitet. Das ist, glaube ich, ein Modell für die Zukunft. Also Familienunternehmen, glaube ich, werden in Deutschland deutlich wichtiger werden. Und die bedienen wir jetzt ab nächstes Jahr auch.
Ich kriege immer öfter Visitenkarten, da steht drauf Business Development. Sie hatten das auch gerade erwähnt. Uns geht es doch eigentlich um Business Model Innovation. Ja. Was ist denn Business Development?
Das ist im Grunde genommen ist es das Gleiche. Also der Begriff Geschäftsentwicklung, Business Development, ist aufgekommen parallel zu dem Thema Geschäftsmodellentwicklung. Und der hat sich etwas schneller durchgesetzt. Aber darunter versteht man, jedenfalls in der Literatur und eigentlich auch in der Praxis, wer macht Business Development? Das sind die Personen, die sich um Geschäftsmodellentwicklung Gedanken machen. Sei es in einem Unternehmen als Angestellte oder halt auch, das ist der Entrepreneur.
Also bei Geschäftsmodellentwicklung nicht denken, ein Geschäft aufmachen, da würde ich dringend von abraten, sehen Sie hier schon überall die leeren Geschäfte. Also nicht ein Geschäftslokal aufmachen, sondern ein Geschäftsmodell, sozusagen, was ist die Ideensubstanz, was ist das Neue an meinem Auftreten?
Ja, also Geschäftskonzept, Geschäftsmodell, es geht also darum, wie verdient das Unternehmen sein Geld, Ertragsmodell, womit ist da wirklich ein USP, Alleinstellungsmerkmal? Und aus dem Thema Tee-Kampagne wissen Sie am besten, haben Sie im Grunde genommen die Wertkette des Teegeschäfts revolutioniert durch verschiedene Auslassen von Zwischenhändlern, Direkteinkauf, Direktverkauf, keine Läden. Also die ganze Wertschöpfungskette im Teebereich wurde von der Teekampagne auch völlig verändert. Und diese Idee zu denken, also wie kann ich USP, Wertkette, Ertragsmodell, das machen wir.
Vielleicht ganz zum Schluss, Stichwort Gründercafé. Kann man da als Gründer, wenn man allein an seiner Idee hängt, und es ist ja gut, dass man sie allein hat und nicht alle anderen auch über das Gleiche nachdenken, das ist ja schon mal ein Vorteil, aber das hat den Nachteil, dass man allein ist. Wie kommt man weiter? Meine Erfahrung ist, man braucht tatsächlich Sparringspartner, am besten Leute, die entweder schon gegründet haben oder im gleichen Prozess sind. Findet man die im Gründercafé?
Genau, das war auch die Idee. Jetzt sind wir wirklich die Klammer unseres Gesprächs geschlossen. Nach 10 Jahren Businessplanwettbewerb fanden wir im Existenzgründerinstitut Berlin, ist es Zeit für eine neue Art von Gründernetzwerk. Und das Gründercafé bietet nicht nur virtuell die Möglichkeit an, mit Experten sich über seine Idee auszutauschen, sondern auch einmal im Monat. So ja auch schön, dass wir hier sein können. Die Idee zu sagen, ihr könnt euch untereinander austauschen. Und dieses Netzwerk ist mittlerweile sehr, sehr groß geworden. Wir haben also regelmäßig um die 50 bis 60, teilweise 80, 90 Gäste zu unseren Gründerdienstagen, die einmal im Monat stattfinden. Und insofern ist das Gründercafé nicht nur eine virtuell sehr interessante Netzwerk- oder Plattform, sondern auch physisch.
Und wie kann man sich das vorstellen? Ich sage ja immer, die Prinzipien sich vor Augen halten, was macht ein gutes Businessmodell aus und dann selber das so abarbeiten. Und solange man Zweifel hat, den Zweifel nachzugehen. Erst wenn Sie nicht mehr ruhig sitzen können, dann ist es soweit zu gründen.
Ja.
Jeder hat ja was ganz Eigenes und hoffentlich was ganz Eigenes. Wie kann man sich darüber austauschen? Ich sage immer, vor die Klammer ziehen. Das Gemeinsame vor die Klammer ziehen, aber es klingt ein bisschen abstrakt.
Ja, wir machen das ähnlich, wie Sie es ja im Labor für Entrepreneurship machen, dass wir mal einen kurzen Vortrag haben, so wie jetzt, halbe Stunde ungefähr, und danach sind viele Menschen aus dem Umfeld von Gründungen da, es ist ein Berater da, es sind aber auch Vertreter aus der Finanzierungswelt da, andere Gründer, und wir werden angesprochen als diejenigen, die das Gründercafé organisieren, und dann ergeben sich Gespräche. Und wir fragen genau die Fragen, die Sie gerade gestellt haben. Was kann man vor die Klammer ziehen? Worauf kommt es an? Und insofern ergeben sich da schon ganz spannende Gespräche. Und wir hoffen, dass das Netzwerk so weiter wächst, dass es einfach von selbst eine Szene ist, wo die Gründer einander beraten.
Schön. Das ist dann eine Aufforderung hier an alle Zuhörer,
genau,
diese Angebote auch zu nutzen.
Prima.
Frau Solpsas, vielen Dank.
Vielen Dank.